Ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin. Und zwar hört ihr den fünften Teil unserer Reihe Wählen ist verkehrt. Ja, ich habe einen Studiogast bei mir. Hier im Studio sitzt Heinz Scholler. Hallo Heinz.
Hallo.
Heinz, du warst auch bei den vorherigen Sendungen fast bei fast allen dabei. Bei der Serie Wählen ist verkehrt. Jetzt ist gewählt worden. Hat der Wähler alles richtig gemacht oder hat es verkehrt gemacht?
Lass mich gerade eben mal noch den Hinweis machen, dass die politische Zeitschrift Gegenstandpunkt, wo ich Mitarbeiter bin, gerade eben ihre neueste Ausgabe herausgebracht hat. Das ist die Nummer 305. Die ist also ab sofort im Handel. Und das Schwerpunktthema ist die demokratische Wahl. Allerdings, da drin wird nicht erklärt, wie diese feinen Überhangmandate zustande kommen. Wer das wissen will, der soll gefälligst seinen Pauker fragen oder soll an seinen Abgeordneten schreiben. Wir haben was Besseres zu tun. Wir erklären die Demokratie als eine Methode, ein Verfahren, Herrschaft auszuüben, unter Beteiligung und Anteilnahme der regierten Menschheit. Das ist das Zentralthema. Ansonsten gibt es aus der großen, weiten Welt von Aufsicht und Beaufsichtigten unter anderem einen Beitrag zu dem ebenfalls hochaktuellen Thema Iran und seine westlichen Aufseher. Gut, dann gibt's noch die Gelegenheit, sich regelmäßig mit uns zu treffen auf einem öffentlichen Diskussionstermin. Da kann man also seine politischen Auffassungen austauschen. Die nächste einschlägige Gelegenheit ist fällig am Montag, den 26. September. Montag, 26. September ab 19.30 Uhr und zwar im Gewerkschaftshaus in Frankfurt. Die Anschrift davon ist Wilhelm-Leuschner Straße 69.
Ja, vielen Dank, Heinz. Dann wiederhole ich das gerade nochmal. Also es gibt einen Diskussionstermin, den bieten die Redaktionsmitglieder der Zeitschrift Gegenstandpunkt an, unter anderem auch du, Heinz. Nämlich der nächste Termin ist am 26. September, das ist der kommende Montag, um 19.30 Uhr im Gewerkschaftshaus in der Wilhelm-Leuschner Straße 69 in der Nähe vom Bahnhof. Ich glaube, die spricht man Leuschner aus.
Wilhelm Leuschner.
Danke.
Wilhelm. Ein Gewerkschaftsführer.
Ein Gewerkschaftsführer. Und Heinz, eure Zeitschrift, die gibt's auch auf dem Netz unter www.gegenstand.com.
So ist es.
Oder www.gegenstand.com.
Schön gesagt.
Heinz, also nochmal herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Reihe Wählen ist verkehrt. Heinz, wie gesagt, du warst bei den meisten der vier Teile dabei, hast immer dafür plädiert, dass Wählen verkehrt ist. Jetzt wurde gewählt, die Wähler haben also ihr Votum abgegeben. Der Souverän hatte, diesen tollen Tag in seinem Leben. Er konnte nämlich mal mitbestimmen. Das hat er getan. Und hat er es richtig gemacht oder hat er es falsch gemacht?
Da kommen wir gleich drauf. Erstmal will ich auf Folgendes aufmerksam machen. Also, wie du schon angedeutet hast, der demokratische Souverän, der Wähler, hatte wieder einmal sein Highlight. So ungefähr das, was das Leben lebenswert macht. Ne? Und worum uns andere unfreie Völker ja so hemmungslos beneiden. Ne? So wie jetzt in Afghanistan, wo sie auch endlich mal wieder nach, glaube ich, 36 Jahren oder irgend so etwas wählen durften und wo das Wählen sogar mit einer gewissen Lebensgefahr verbunden gewesen ist, wie man gehört hat. Da konnte man also seine demokratische Überzeugung sogar noch als Märtyrer bekennen. Das braucht es hierzulande nicht. Hierzulande ist das Wählen eine höchst eingeführte Angelegenheit. Und wenn mal wieder Wahl ist, ihr wisst schon, dieser Turnus von 4 Jahren, den unser Kanzler diesmal auf 3 verkürzt hat, wenn mal wieder Wahl ist, dann hat der Wähler seine große Stunde. So, jetzt ist mir bloß Folgendes aufgefallen. Es kommt auf jede Stimme an, heißt es. Und die Parteien kämpfen um jede Stimme bis zum allerletzten Zapfenstreich. Und so hat der Untertan mal Gelegenheit, sich gebauchkitzelt zu fühlen, weil die Aspiranten auf das Regieren über ihn, die bemühen sich doch allen Ernstes mal um seine Stimme. Bloß, gleichzeitig erzählen sie dir, dieselben Leute, die sagen, es kommt auf jede Stimme an, die erzählen dir, es gibt eigentlich nur bestimmte Gelegenheiten, wo es auf jede Stimme ankommt. Zum Beispiel jetzt bei dieser Nachwahl in diesem Dresdner Stimmbezirk, die 14 Tage später stattfindet, weil eine Kandidatin dort verstorben war. Jetzt sagen sie alle, da kommt es jetzt vielleicht drauf an. Da kommt es ja total drauf an. Da hat der Wähler endlich mal etwas zu sagen und etwas zu entscheiden, der Wähler in Dresden. Also jedenfalls diese 200.000 Wähler, die da erst noch an die Urne gerufen werden. Das ist doch merkwürdig. Jede Stimme zählt, aber genau genommen sind diese privilegierten 200.000 Wähler von Dresden, die sind es jetzt, auf die es ankommt. Und die öffentlichen Kommentatoren haben das ja auch auf ihre Weise wahrgenommen. Und die problematisieren sofort diese Angelegenheit mit, das sind privilegierte Wähler. Privilegiert in dem Sinn, die dürfen endlich mal was entscheiden. Auf die kommt's bei dieser Wählerei endlich mal an. Und schon sagen die Kommentatoren, ja, ist denn das nicht eine ungehörige Bevorteilung dieser 200.000 Wähler, gewissermaßen unverdient, kommen die in die Gelegenheit, dass auf ihre Stimme jetzt mal was ankommt. Na gut, das heißt ja im Umkehrschluss, auf jede Stimme kommt es an, auf meine, deine, auf meine Stimme kommt es an. Na, wie kommt es denn da drauf an? Überhaupt bloß, wenn die Stimmen zusammengezählt werden und zusammengezählt sind und dann nach irgendwelchen Verfahren übertragen werden auf die Anzahl von Abgeordneten, die dann die Regierung bestimmen. Zusammengezählt zählen Wählerstimmen etwas.
Also das Erste, was du sagst, ist, dass diese Entscheidung, die der Wähler da hat, seine Stimme abzugeben, dass die als Einzelstimme für jeden Einzelnen gar kein großes Gewicht hat. Ist das so? Dass die sozusagen nur als ein 40-Millionstel vorkommt?
Ja, ungefähr 60 Millionen Wahlberechtigte waren es in Deutschland.
Also ein 60-Millionstel.
Ja, da hat jeder eine Stimme. Mhm. Infolgedessen heißt Demokratie so viel wie, wenn die Wahl stattfindet, kann in unserem Beispielfall Bundesrepublik Deutschland anno 2005 jeder politische Mensch mit einem Gewicht von 61 Millionstel Einfluss auf die Politik nehmen. Menschenskinder, das ist vielleicht ein Einfluss. Hut ab, kann ich da bloß sagen. Und jede Stimme zählt gleich. Naja, das wird ja allgemein als Vorteil der Demokratie gewertet. Vielleicht sollte man das eher mal so herum ansehen. Jetzt mal gesetzt den Fall, ich als gestandener Linker, der Wert auf seine politische Auffassung legt und auch seine guten Gründe dafür hat, ne? Gesetzt den Fall, ich als gestandener Linker hätte gewählt, dann würde meine Stimme genauso viel zählen, so viel oder so wenig, wie die von dem nächstbesten NPD-Wähler, sagen wir mal. Also Leute, mir ist das eindeutig zu wenig politischer Einfluss. Und bedeutsam ist es überhaupt nur in dem einen Sinn, zusammengezählt sind diese viele einzelnen Voten etwas wert. Genau genommen, sie sind das wert. Zusammengezählt entscheiden die Wählerstimmen, wer künftig regiert. Wem also alle Wähler Gehorsam schulden, und zwar so lange, bis sie in 4 Jahren wieder mal etwas dürfen, nämlich wählen.
Heinz, den letzten Teil, den müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Also, ein 60-Millionstel Stimme hat jeder und entscheidend, sagst du, sind die nur, wenn man sie zusammenzählt. Und jetzt sagst du doch, und dabei entscheiden sie auch nur darüber, wer welcher Kopf, also die Regierung stellt, wer regiert. Und damit ja, bestätigen sie eigentlich, dass sie jetzt, nachdem sie die Regierung gewählt haben, die Wähler bestätigen damit, dass sie jetzt, nachdem sie die Regierung gewählt haben, also das Parlament genauer gesagt gewählt haben, eigentlich nur noch eine Aufgabe haben, nämlich den den Vorgaben dieses Parlaments zu folgen, also Gehorsam zu leisten. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ist es deshalb für die Beobachter so wichtig, dass die Wahlbeteiligung so hoch ist, damit dieses Ergebnis auch am Ende herauskommt, damit nämlich genügend Leute zustimmen zu diesem Wahlverfahren, bei dem am Ende ein Gehorsam für den Wähler herauskommt?
Ja, ich kann mich ja noch entsinnen, diese Tussi da, diese Maybrit Illner, hat das am Ende von diesem Fernsehduell zwischen Schröder und Merkel so wunderbar zum Ausdruck gebracht, indem sie gesagt hat, gehen Sie wählen, liebe Wählerinnen, lieber Wähler, und wer immer gewinnt oder verliert, einer gewinnt auf alle Fälle, und das ist Deutschland. Tja, Deutschland gewinnt auf alle Fälle, scheißegal, ob meine Wahlstimme, mein politischer Einfluss im Belauf von einem 60-Millionstel in meinem Sinne irgendetwas bewirkt oder nicht. Deutschland gewinnt auf alle Fälle, weil es erhält eine vom Wähler bestellte Regierung über den Wähler. Und immer wenn die Wahl rum ist, dann dreht sich das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Wählern und Gewählten wieder ganz drastisch um und der Normalzustand von demokratischer Herrschaft besteht eben schlicht und einfach darin, dass die Wähler den Gewählten, den staatsbürgerlichen Gehorsam schuldig sind. Und übrigens, scheißegal, wen sie gewählt haben. Es ist ja noch nicht mal so, dass bloß diejenigen, die die Siegerpartei gewählt haben, ihr dann Gehorsam schuldig wären. Und ich sagen könnte, ich habe aber wen ganz anderen gewählt. Das war in meinem Preis nicht inbegriffen, dass der dann an die, dass wer anders an die Macht kommt und ich dem dann Gehorsam schuldig bin. Oder als Nichtwähler könnte ich ja auch sagen, leck mich am Arsch. Nichts dergleichen. Das ist nicht vorgesehen im Herrschaftsverfahren namens Demokratie. Da heißt es, gewählt, also Schnauze, Baby. Das Baby ist in dem Falle der Wähler.
Jetzt knüpfe ich mal so ein bisschen an eure Zeitschrift Gegenstandpunkt. Du sagtest vorhin, dass ihr die Demokratie so ein bisschen beschreibt. Und so wie du jetzt Wählen charakterisierst, da kommt für mich doch raus, dass eine der Hauptfunktionen von der Wahl eigentlich doch die ist, dass am Ende eine Regierung im Amt ist. Oder andersrum gesagt, wenn ich mir die Kommentatoren jetzt zu diesem Wahlergebnis anschaue, dann haben die doch alle Angst, dass die Regierung gar nicht stark genug ist, dass sie nicht durchgreifen kann, dass sie nicht die Reformen, die notwendig sind, durchpeitschen kann. Also die haben doch genau diese Angst, dass, obwohl jetzt gewählt ist, die Regierung gar nicht stark genug ist.
Komme ich gleich darauf zu sprechen. Ich will vorher noch eine andere Entdeckung gerne weitersagen. Wir sind ja jetzt nach der Wahl und unsere Parole Wählen ist verkehrt, kann man jetzt also aktualisieren auf Wählen war verkehrt. Und da bin ich jetzt gerade eben dabei, Indizien dafür zusammenzutragen. Und ein starkes Indiz in der Hinsicht, finde ich, ist das folgende. Jetzt ist die Wahl rum und jetzt nach der Wahl da ist es an den Gewählten, das Wahlergebnis zu deuten. Die Öffentlichkeitsmacher, gestern im Fernseher und so weiter, die drücken das so aus, kaum ist die Wahl rum, geht ein neuer Wettbewerb los, nämlich der Wettbewerb um die Deutungshoheit des Wahlergebnisses. Sehr vornehm ausgedrückt, ich würde das lieber so ausdrücken, die Gewählten sagen nach der Wahl den Wählern, was die Wähler hatten sagen wollen. Und das ist nur folgerichtig bei dieser einsilbigen Volksbefragung, die der Wahlzettel ja darstellt. Das ist doch so, gesetzt den Fall, ich hätte gewählt und hätte auf meinen Wahlzettel draufgeschrieben, hey, ich verkaufe meine Wahlstimme dem Meistbietenden. Wer bietet mehr? Wer bietet mir beispielsweise ein sicheres, angenehmes Leben mit dem Gehalt eines Besserverdienenden? Der soll meine Stimme kriegen. Schreibe ich auf den Wahlzettel drauf. Oder meinetwegen, wem die Bedingungen fürs Wählen zu exotisch vorkommt, sogar der auf den Wahlzettel draufschreiben würde, ich wähle die Partei XY, aber nur unter der Bedingung, dass hinterher keine Koalition mit der Partei YZ eingeht. Das ist meine Bedingung, meine Wahlstimme an die herzugeben. Ja, ihr wisst ja, was dann passieren würde, wenn ein Wähler diese Bedingung für die Abgabe seiner Wahlstimme auf den Wahlzettel schreibt. Sein Wahlzettel wäre ungültig. Also bitte sehr, nehmen wir das zur Kenntnis. Die demokratische Wahl, ich sage das extra deswegen, weil das manchmal fahrlässigerweise verwechselt wird. Die demokratische Wahl hat nichts zu tun mit der Delegation von Interessen. Die demokratische Wahl ist nicht so etwas wie, ich habe mein Interesse und suche mir einen Vertreter desselben. Der ist gewissermaßen mein Dienstleister und vertritt bei irgendeiner Instanz das, worum es mir geht. Und dann prüfe ich, ob der das anständig macht oder nicht. Und wenn er es nicht anständig macht, dann kriegt er sein Mandat wieder entzogen. Nein, dieses Verhältnis von gewissermaßen Kunde und Dienstleister, das ist die demokratische Wahl ganz bestimmt nicht. Das sieht man ja auch daran, könnt ihr ja euch vielleicht aus dem Schulunterricht noch erinnern, das sogenannte imperative Mandat ist demokratie- und verfassungswidrig. So imperatives Mandat soll so viel heißen, was ich gerade eben versucht habe zu schildern. Ich delegiere mein Interesse an einen Vertreter oder Dienstleister und wenn der das nicht macht, wozu ich ihn bestellt habe, dann kommt er weg vom Fenster. Nein, das hat nichts mit Delegation zu schaffen, sondern der demokratische Interessensvertreter, der ist kaum gewählt, unabhängig vom Willen des Wählers und nicht bloß das, er übt die Hoheit über den Wähler und dessen politischen Willen aus.
Der Gewählte, damit meinst du jetzt die Leute, die ins Parlament gekommen sind, die Stimmen eingesammelt haben, ne? Der, sagst du, der ist überhaupt nicht verpflichtet, irgendwie einen Auftrag von seinem Wähler anzunehmen, oder der ist überhaupt nicht, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang derart, dass der Wähler diesen Leuten jetzt im Parlament einen Auftrag gegeben hätte, sondern umgekehrt, sagst du, die Gewählten selbst entscheiden dann, was ihr Auftrag ist, ganz frei und nur ihrem Gewissen verpflichtet.
Ja, eben. Und das Ganze hat ja Verfassungsrang. Du hast es zitiert. Das Gewissen des Abgeordneten ist der Maßstab seines Handelns und Entscheidens. Gewissen ist halt so eine psychologisch-moralische Ausdrucksweise für einen Sachverhalt, der heißt, nach der Wahl zählt einzig und allein der politische Wille der Gewählten. Erstmal der Abgeordneten, die dann ihrerseits die Regierung bilden.
Damit ist also nochmal das Verhältnis klar bestimmt zwischen dem Wähler und den Gewählten. Also der Wähler hat tatsächlich dann wirklich keinen Einfluss auf das, was nachher in Politik gemacht wird.
Und trotzdem kommt er laufend noch vor in der Politik. Und zwar wie? Da konnten wir ja gestern den ganzen Abend lang einer drastischen Beispielsammlung beiwohnen. Der Wähler, der, wie du ganz zu Recht sagst, nach der Wahl nichts mehr zu melden, sondern zu parieren hat, der kommt trotzdem unentwegt vor. Und zwar, indem die gewählten Politiker sich reihum auf ihn berufen. Jeder Politiker nach der Wahl und mit den freihändigen Entscheidungen, die er dann zu treffen vorhat, ist unentwegt unterwegs als ein einzigster Dienstleister seiner Wähler. Jeder und jede gestern haben das gleich wieder durchexerziert. Sie gleiten ihr Interesse, die Macht auszuüben anstelle des Konkurrenten, ein in, das ist der Wählerauftrag. Der Wähler hat es so gewollt. Ich bin nur der quasi das ausführende Organ des heiligen Wählerwillens. Naja, also bitte sehr, das ist eine höchst traurige Rolle, auf die der Wähler nach der Wahl zurückverwiesen ist. Er kommt überhaupt nur noch so vor, dass er gewissermaßen der als Kronzeuge dafür herhalten muss, was die gewählten Politiker in ihrer fortgesetzten Konkurrenz untereinander sich an den Kopf werfen und auf diese Weise auch dartun, worum es jetzt geht, nämlich wer nach der Wahl legitimerweise die Macht ausüben darf. Darauf berufen sie sich unentwegt auf den Wähler. Und da sagt die Merkel, ich bin die stärkste Fraktion, also hat mir der Wähler den unabweisbaren Auftrag zur Regierungsbildung gegeben. Und der alte Kanzler, rotzfrech und strotzend vor Arroganz der Macht, kommt daher und sagt, aber ich habe dermaßen viel aufgeholt, dass der Wählerauftrag klipp und klar heißt, ich muss weiterhin Kanzler bleiben. Und so reihum und jeder Politvertreter hat für sein borniertes Interesse, sich als Teilhaber an der Macht zu platzieren, unentwegt die Berufung auf den Wählerauftrag auf den Lippen. Das bleibt dem Wähler nach der Wahl.
Vielen Dank, Heinz. Das ist eine deutliche eine Klarstellung darüber, wie der Wähler hier in dem demokratischen System vorkommt. Jetzt will ich da noch mal ein bisschen dran weitermachen und vielleicht noch mal den Bogen zum Anfang schlagen. Also, du sagst, nach der Wahl, da berufen sich die Gewählten auf den Wähler. Und zwar kommt der Wähler nur insofern vor, als er, der ideelle Auftraggeber von all dem ist, was die Gewählten sich vornehmen und was sie vorhaben. Du sagst, ihr Interesse ist eben zu regieren. Dann kommt er also nur noch vor als, ich möchte sagen, als Berufungsinstanz oder als Legitimation der Macht. Nochmal zurück zum Anfang. Vor der Wahl, da werben alle um Vertrauen. Uns können sie vertrauen, unserer Partei können sie vertrauen, diesem Kandidaten können sie vertrauen. Im Nachhinein kommt mir das doch jetzt so vor, als ob dieses Vertrauen eine Art Spiegelbild ist der Machtlosigkeit des Wählers. Also wenn der Wähler im Nachhinein wirklich keinen Einfluss hat und dann nur noch vorkommt als Berufungstitel, dann ist klar, dass ihm vorher eigentlich nur ein Vertrauen bleibt, ein Vertrauen darin, dass er nachher irgendwie, ja, ich weiß gar nicht wie, vielleicht doch noch irgendwie, aber es ist, also das ist ja, da gibt's ja diesen Zusammenhang gar nicht mehr zwischen, ich wähle den, damit etwas passiert.
Naja, deswegen ist ja auch das Vertrauen so eine ausschlaggebende Angelegenheit für den Wähler, um seine Wahlentscheidung zu treffen, ne? Das hast du ja gerade angedeutet. Vertrauen, diese menschelnde Kategorie da, ist an und für sich total sachfremd für das politische Gewerbe und auch für das Verhältnis zwischen Wähler und Gewählten. Trotzdem, Vertrauen, dieses moralisch menschelnde, das hat, würde ich sagen, durchaus seinen zu Recht seinen prominenten Platz in der demokratischen Wahlwerbung, weil Vertrauen, diese pauschale Kategorie, ich traue einem was, und in dem Falle traue ich dem Machthaber, den ich nach meinem Geschmack ermächtige. Vertrauen, diese pauschale Kategorie, die ist ja, wie soll ich sagen, die ist ja strukturgleich dazu, dass der Gewählte hinterher ebenfalls ganz pauschal und ohne Rückkopplung an den Wähler die Befugnis zur Machtausübung hat. Also Vertrauen in den Machthaber ist deswegen für den Wähler so wichtig, weil er sich offensichtlich auf diese Weise ja inne ist, dass er die ganze Macht an den Gewählten abtritt und dass der dann überhaupt nicht mehr rückfragen muss. Hey, lieber Wähler, passt dir das?
Heinz, ein ganz kurzes Zwischenfazit jetzt in der Mitte. Wählen, also Vertrauen ausüben, dass andere einen regieren, die einen dann auch noch als Berufung für all das benutzen, was sie selbst vorhaben. Ist das eine gute Idee? Würdest du sowas, hast du das gemacht? War das irgendwas, was, hast du deine Stimme abgegeben?
Naja. Da fällt mir, um das klarzustellen, da fällt mir noch folgender Nachtrag ein zu dem, was wir gerade eben hatten. Wir hatten gerade eben, der Wähler ist nach der Wahl reduziert auf die Rolle des Gehorsamspflichtigen und quasi zum Ausgleich dafür kriegt er noch, dass alle Politiker sich nach der Wahl auf ihn berufen bei dem, was sie vorhaben. Ne? Da fällt mir gewissermaßen als Nachtrag noch ein, das ist ungefähr so, wie wenn ich mich hinstellen täte und sagen täte, liebe Leute, mein Slogan, wählen ist verkehrt. Das kann ich euch dokumentarisch nachweisen, den vertrete ich seit ungefähr 30 Jahren oder was weiß ich. Jetzt schauen wir doch mal nach, wie hoch waren die Zahl der Nichtwähler? Und da stelle ich fest, die Wahlbeteiligung war 77% oder irgend so etwas, also 23% haben nicht gewählt. Und mit demselben Recht, wie die Politiker sich auf den Wähler berufen, könnte ich jetzt sagen, hinter mir stehen 23% Nichtwähler. Und könnte meinetwegen dann fortsetzen und sagen, die möchte ich jetzt repräsentieren, also gebt mir Sitz und Stimme im Bundestag. Naja, das kommt natürlich nicht in die Tüte von meiner Seite aus. Ich möchte ja gerne polemisieren und eine kritische Haltung stiften gegen dieses Unterwerfungsverfahren namens demokratische Wahl, was den politischen Willen des Untertanen halt überhaupt nur so vorkommen lässt, dass er danach gefragt wird, welcher Herrscher ihm am besten schmecken tät. Und das wird als die zusammengezählte politische Meinungsäußerung der Bürgerschaft ermittelt. Ein Scheiß.
Vielen Dank, Heinz. Das war das Resümee der ersten halben Stunde. In der zweiten halben Stunde unseres fünften Teils Wählen ist verkehrt, werden wir uns dann nochmal mit dem befassen, was der Wähler bekommt als Lohn. Und vielleicht auch noch ein bisschen mit den Auseinandersetzungen, die Kandidaten dann mit diesem Wahlergebnis untereinander führen. Ich will mal kurz zusammenfassen, was wir in der ersten halben Stunde gesagt haben, besprochen haben. Du hast ungefähr so viel gesagt, die Stimme ist sowieso eigentlich nur ein 60-Millionstel wert und dann auch nur als zusammengezählte Stimme und entscheidet dann auch nur darüber, wer in das Amt kommt. Ja, mit der Folgerung, dass die Stimme abgegeben haben, nachher nur noch Gehorsam leisten dürfen. Das war das eine der ersten Argumente. Das nächste Argument ist, nach der Wahl kommen die Wähler sowieso nur noch vor als Berufungstitel für die Politiker, nämlich für das, was die Politiker eigentlich ganz unabhängig vom Wähler vorhaben. Die Politiker sind nämlich den Wählern gar nicht verpflichtet, sondern sie sind nur noch ihrem Gewissen verpflichtet, sind also völlig frei und unabhängig. Du sagst, es gibt ja gar keinen Zusammenhang zwischen dem Wählerauftrag und dem, was die Politiker machen. Nein, diesen Zusammenhang, den stiften nur die Politiker ganz frei und unabhängig und benutzen den Wähler nur als Berufungstitel. Um dann hinterher zu sagen, all das, was wir als Politiker durchführen, das habt ihr als Wähler dann auch zu tun, in dem Sinne Schnauzebaby. Habe ich noch was vergessen?
Mir ist deine Zusammenfassung recht. Also machen wir mal folgendermaßen weiter. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendein Geheimnis ausgegraben hätte oder so etwas. Es ist sogar vielmehr so, dass die Fachleute für Demokratie, die sagen das auf ihre Weise selber und meinen das als gerade als Lob dieser Herrschaftsform. Jeder kennt den Spruch, was ist am Ende der Lohn des Wählers nach der Wahl? Eine stabile Regierung. Und gestern haben wir es wieder und heute auch schon bis zum Erbrechen durchgenudelt gekriegt. Jeder der Machthaber, der sich zu Wort gemeldet hat, der hat gesagt, es muss jetzt eine stabile Regierung her. Und er ist der berufene Macher von dem Zeug. Also bitte sehr, da sagen Sie es doch selber. Der Ertrag der Wahl ist eine stabile Regierung. Also Machthaber, die fest im Sattel sitzen, die unbehelligt herrschen können. Und unbehelligt ist da in zweierlei Hinsicht gemeint. Erstens unbehelligt vom Volk und dessen Interessen und dessen Unzufriedenheit. Und zweitens aber auch unbehelligt von den politischen Rivalen, die bei der Wahl abgehalftert worden sind. Die machen dann ja keinen Aufstand, bekanntlich, sondern die machen Opposition.
Heinz, dem entnehme ich, dass du gar kein Freund von starken Regierungen bist. Also, ich will es aber nochmal zusammenfassen. Du meinst, der Lohn, den man als Wähler bekommt, wenn man regiert, das was sich alle davon versprechen, das ist die starke Regierung. Und wenn ich jetzt mir so die Kommentatoren durch den Kopf gehen lasse, dann sprechen die immer von freier Hand, von Durchregieren, von Durchpeitschen der notwendigen Reformen. Also sprechen eigentlich davon, wie du es eben sagst, dass die Regierung überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen muss auf den Willen, die Unzufriedenheit oder die Interessen der Wähler.
So ist es gemeint.
Ist das für dich ein Argument zu wählen oder würdest du da wieder sagen?
Das ist für mich ein Argument, auf Distanz zu gehen zu dieser Herrschaftsweise, weil sie präsentiert sich ja selber als eine effektive Weise, Herrschaft auszuüben.
Nochmal, also der Ertrag, den der Wähler bekommt, ist die starke Hand. Ja, das ist die geballte Macht in der Hand von wenigen. Und jetzt nicht nur unabhängig vom Wähler, sondern auch unabhängig eben von der Opposition.
So sollte es jedenfalls normalerweise sein. Jetzt haben wir ja gestern einen Sonderfall mitgekriegt. Der Sonderfall besteht darin, dass das zusammengezählte Wählervotum diesen Dienst an der Macht schuldig geblieben ist, den wir gerade eben durchgenommen haben. Es ist gar keine starke Regierung herausgekommen. Und zwar nicht etwa, wäre die Regierung gescheitert an einem Volksaufstand oder irgend so etwas. Nein, der Witz ist, das, was die Wahl herstellen soll, eine klare Entscheidung innerhalb der konkurrierenden politischen Klasse. Wer ist Führer, legitimer Führer und wer ist bloß Reserveführer? Diese Dienstleistung des Wählers für die Entscheidung der Machtfrage innerhalb der politischen Klasse hat, wie ja jeder mitgekriegt hat in der Zwischenzeit, gestern an Klarheit zu wünschen übrig gelassen.
Also auch von daher, von den Kommentatoren und eigentlich Befürwortern dieses demokratischen Prozederes, so eine kleine Kritik am Wähler. Wähler, das hast du gar nicht richtig gemacht. Eigentlich hast du falsch gewählt.
Ja, da wird der Wähler dann ein bisschen gescholten, weil er diesmal gar so ausgewogen geurteilt hat. Und dann ist in solchen Lagen ist dann erstmal extra viel Aufregung fällig. Eben weil das Wahlvolk seinen Dienst schuldig geblieben ist, klare Ermächtigungen innerhalb der streitenden Politkonkurrenten auszustellen.
Also kommt das jetzt zu Auseinandersetzungen innerhalb der Politiker, der politischen Klasse. Also jetzt sind wir wirklich komplett weg von dem Wähler, der hat sein Stimmchen abgegeben, das ist passiert, zusammengezählt worden. Jetzt passiert doch die Sache eigentlich nur noch ganz komplett außerhalb vom Einflussbereich der Wähler.
Genau so ist es. Vom Moment an, wo die Wahlurnen schließen, oder sagen wir mal, wenn sie dann ausgezählt sind, von dem Moment an liegt alles, was von da ab passiert, in den Händen der Gewählten. Auf die kommt es an. Dann geht es, also in unserem Fall, wo der Wähler diese Klarheit der Entscheidung schuldig geblieben ist, von dem Moment an geht es um Koalitionen. Und da sollte man, ist meine Empfehlung jetzt, nicht auch gleich wieder so dran gehen und mitfiebern, wer schafft denn da welche und wer macht sich glaubwürdig oder unglaubwürdig und fällt vielleicht einer um oder irgend so etwas. Nein, da sollte man sich besser mal distanziert damit befassen, was aus der Koalitionsbildung als Resultat von demokratischen Wahlen denn zu lernen ist. Das eine habe ich schon erwähnt. Es liegt jetzt ausschließlich in den Händen der konkurrierenden Politgrößen, was sie aus dem zusammengezählten Wahlergebnis draus drechseln.
Also die Konkurrenten, die sich vor der Wahl noch beschimpft haben, als Vaterlandsverräter, unter deren Führung wird es uns allen viel schlechter gehen, geht Deutschland kaputt, die sich selbst hingestellt haben als die eigentlichen Retter und die einzigen Retter dieser Nation, die müssen sich jetzt mit diesem etwas knappen Ergebnis herumschlagen und sich zusammentun und werden das wohl auf irgendeine Art eben auch machen.
Ja, das ist ein schöner Hinweis, den du gerade gelandet hast. Vor der Wahl haben sie sich noch quasi gegenseitig als nationales Unglück verunglimpft. Nach der Wahl, also unter der Bedingung des diesmaligen Wahlausgangs, müssen sie sich jetzt ein bisschen neu sortieren und untereinander mit aller gebotenen Intrigenkunst ausloten, wer mit wem eine, wie das dann so schön heißt, groß genug Schnittmenge von Gemeinsamkeiten zusammenbringt, nämlich zwecks Teilung der Macht. Naja, andererseits muss man ja sagen, für diese Situation haben sie noch mitten im schönsten Hauen und Stechen des Wahlkampfes ja auch schon vorgebeugt. Auch da ist die Koalitionsperspektive nie ausgeschlossen worden. Und hinterher heißt es dann, naja, das war dann halt bloß Wahlkampf, Wahlkampfgetöse und so weiter, ne? Übrigens für sich genommen auch nochmal wieder eine entlarvende Auskunft über Demokratie. Wenn das bloß Wahlkampfgetöse war, dann sagen sie damit, naja, das erstens hat das nichts zu sagen gehabt und zweitens war es überhaupt bloß gut für das Einseifen des dummen Volkes. Ne? Gut, aber weiter im Text. Hinterdrein kommt es darauf an, ob sich die gewählten Machthaber untereinander auf eine Teilung der Macht verständigen können oder nicht. Und dieser Übergang von vor der Wahl zu nach der Wahl, ne? Vor der Wahl ist Hauen und Stechen, nach der Wahl ist Koalitionsbildung angesagt. Das haben Sie ja gestern auch wieder die ganze Zeit vorgeführt. Immerzu haben sie sich reihum dran gemahnt, der Wahlkampf ist rum, und immer haben sie sich quasi reihum als Anstandsbaubaus angekläfft. Jetzt soll man endlich mit der Streitkultur des Wahlkampfs soll man aufhören, weil jetzt muss man sich ja verstehen nach der Wahl. Also bitte, bevor man sich um die Erfolgsaussichten von Koalitionen gleich wieder den Kopf zerbricht, soll man bitte mal zur Kenntnis nehmen, was aus einer Koalition demokratischer Parteien zu entnehmen ist. Für meine Begriffe ist da Folgendes draus zu entnehmen. Koalitionen, gleich welche, ob große Koalition oder rote Ampel oder schwarze Ampel, abgekürzt Schwampel, also Koalitionen, gleich welche, sind immerhin die Kundgabe der beteiligten Politiker. Sie wissen und kennen eine einheitliche Staatsraison und die ist ihnen am wichtigsten. Eine einheitliche Staatsraison, die über allem demokratischen Richtungsstreit steht.
Und ich denke, da müssen wir jetzt noch was zu sagen. Also, du sagst, die demokratischen Konkurrenten, die sich vor der Wahl als nationales Unglück hinstellen, die können sich nach der Wahl ganz relativ schnell wieder auf was einigen. Du sagst, eine Staatsraison. Vielleicht musst du aus marxistischer Sicht nochmal zwei Sätze zu dieser Staatsraison sagen, auf die sich diese Demokraten so ganz schnell dann doch einigen können.
Naja, Sie sagen ja alle, es geht um die Fortsetzung der Reformen und jedwede neue Regierung muss dafür einstehen, dass diese sogenannten Reformen, die Deutschland nötig haben soll, dass die unbedingt gemacht werden und vorangebracht werden, weil davon hängt Deutschlands Schicksal ab, so ungefähr. Und jeder Mensch weiß und niemand täuscht sich darüber, was für einen Gehalt Reformen heutzutage angenommen hat. Der Gehalt von Reformen ist die Staatsraison des Kapitalstandorts Bundesrepublik Deutschland. Besteht darin, die gewöhnlichen Insassen dieses Kapitalstandorts Deutschland im Interesse seines Wachstums weiterhin ärmer zu machen, schlechter zu stellen, damit Deutschland in dem Wettbewerb von Kapitalstandorten die Nase vorn, je nachdem hat oder wieder kriegt. Also die Niederlagen in dem kapitalistischen internationalen Standortwettbewerb, wenn es geht, anderen Staaten und deren Völkern aufheißt. Also klipp und klar, das ist die Staatsraison. Und darauf verständigen sich die Staatstragenden, die sogenannten etablierten Parteien, ohne weiteres, wenn es um die Bildung von Koalitionen geht. Der Witz ist, sie sind zwar alle angesäuert, weil nicht sie durchregieren können. Und es für sie selber innerhalb der politischen Klasse, da ging es ja tatsächlich um viel. Nämlich, wer wird der Chef und wer wird zum Reserveführer abgekanzelt. Also wer wird Kanzler und wer wird abgekanzelt. Ne? Es geht um viel für die. Deswegen sind sie angesäuert. Bloß auf der anderen Seite, sie bekennen sich mit den Koalitionen, die jetzt sein müssen. Und für die hat ja übrigens schon wieder der Wähler eben gesorgt. Ne? Damit bekennen sie sich dann zu der Einheitlichkeit und Alternativlosigkeit der Staatsraison der Bundesrepublik Deutschland in ihrer Eigenschaft als Kapitalstandort. Also die Herrschenden bekennen sich in der Koalition zum Nationalismus und zu seinem Inhalt, also der Akkumulation von Kapitalwachstum und der Anhäufung von den Machtmitteln, die einer, Zitat Schröder, geachteten Mittelmacht anstehen.
Heinz, ich will mal gucken, ob ich das so ein bisschen den letzten Abschnitt so ein bisschen übersetzen kann. Also willst du damit sagen, auf eins kommt sie in Deutschland allen Demokraten gleichmäßig an, nämlich die Wirtschaft und das heißt Geld verdienen und das heißt auch Geldvermehrung, also profitables Wirtschaften, das muss in Deutschland auf jeden Fall sein. Wenn das zum Schaden der Einzelnen und der Vielen ist, gut, dann müssen dafür die nötigen Reformen her. Bei diesem Wirtschaften mit Geld muss auch noch herauskommen, dass innerhalb der Konkurrenz der Staaten hier auf der Welt Deutschland irgendwie in den Top-Plätzen sich einnisten kann. Ist es das, worauf sich die Demokraten so leicht einigen können? Geldwirtschaft mit einem Profit, die Interessen der Normaldurchschnittlichen, die sind einfach nur dafür da, diesem Profit zu dienen und bei dem Profit auch noch innerhalb der Weltwirtschaft möglichst gut abzuschneiden.
Das fand ich jetzt eine schöne Zusammenfassung. Ich will bloß noch dazu sagen, diese Einigkeit, die müssen Sie übrigens nicht erst in Koalitionsverhandlungen finden. Das ist die vorausgesetzte Geschäftsbedingung. Und jetzt geht es halt darum, wer stellt den Geschäftsführer gewissermaßen für den Standort Deutschland, der als Geschäftsführer des Standorts Deutschland dann immerhin auch mit der Hoheit über diesen Laden ausgestattet ist. Und nochmal wieder, wo ist denn jetzt der Wähler da abgeblieben? Na klar, er hat für die Säuernis unter den Führungspersonen gesorgt, aber letztendlich hat er für überhaupt gar nichts anderes gesorgt, als dass das Führungspersonal eine vorübergehende Zusatzschwierigkeit zu bewältigen hat. Und diese Zusatzschwierigkeit besteht darin, dank des Wählers müssen sie sich jetzt eine andere Koalition suchen, als die sie ursprünglich haben wollten. Das ist alles.
Der Wähler hat also gar nicht entscheiden können zwischen, will ich eine Wirtschaft, bei der es ums Geld verdienen, ums Profit machen geht, oder will ich die nicht? Die Entscheidung stand also gar nicht an. Der von den Wählern, oder die von den Wählern, die dagegen waren, die das jetzt nicht so gut finden, eine Geldwirtschaft, hatten auf dem Stimmzettel ja gar nicht zum Ankreuzen, ich will eine andere Wirtschaft, sondern sie konnten sich überhaupt, also dass es um Geld geht, dass es um Profit geht, das war von vornherein klar, stand bei der Wahl auch fest. Das war auch ein Ergebnis, was rauskommen wird. Für die Wähler ja war Wählen dann aber natürlich verkehrt, oder?
Du sagst es. Lass mich mal vielleicht zum Schluss der Serie noch folgende Klarstellung abliefern. Wählen ist verkehrt, war die Parole, für die wir Argumente liefern wollten. Das ist bei dem einen oder der anderen dahingehend angekommen, wir würden Reklame für Nichtwahl oder Wahlenthaltung machen. Das ist ein kleines Missverständnis. So billig wollten wir unsere Hörer nicht davon kommen lassen, weil der Nichtwähler von heute, der ist ja alles andere als ein Kritiker der Demokratie und des Wählens, sondern der Nichtwähler von heute, für gewöhnlich jedenfalls, gibt er ja nur zu Protokoll, dass diesmal im Angebot der Führer keiner dabei war, der ihm, seinem politischen Geschmack, was gegeben hätte. Wir wollten ein bisschen profunder die ganze Sache anpacken und kritisieren. Wir wollten nicht gesagt haben, wenn du keinen geeigneten Chef deiner Wahl findest, dann lass für diesmal das Wählen bleiben, sondern wir wollten überhaupt die Stellung ein bisschen angreifen, die Stellung des Wählers. Der Wähler ist halt die Figur, die sich dafür hergibt, in der Demokratie die Streitigkeiten der Machtmenschen untereinander auf zivile, legitime, effektive Art und Weise zur Entscheidung zu bringen. Das ist eine Tour, mit der der Untertan zu der einen oder die zusammengezählten Untertanen zu der einen einzigsten Entscheidung aufgerufen sind, zu dem einen einzigsten dürfen. Sie dürfen mit ihrem 61-Millionstel Einfluss dazu beitragen, eine legitime Herrschaft über sich selber zu etablieren, die dann ewig und drei Tag sich auf die Wähler berufen kann, und zwar im Sinne von, ich entscheide dies, und auch wenn es gegen dein Interesse geht, heißt es immerzu Schnauze, Baby. Diese Stellung sollte man sich überhaupt abschminken, und unsere Empfehlung ist, sich mal kritisch mit dem politischen System der Bundesrepublik Deutschland zu befassen, und vielleicht am Ende dieses politische System der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr zu mögen.